Il caro Scopa va in Bulgaria. È un po' di deviazione, sì, ma l'espresso è più buono del previsto. 120 grammi di caffè all'ora. Erano carboidrati? Vabbè. Benvenuti al Giro d'Italia 2026. Ci aspettano 11 tappe per velocisti. 11. Quindi ragazzi, adesso tirate fuori qualcosa. Fonsi ovviamente sogna la maglia rosa, ma noi speriamo solo che dopo il suo cuore sopravviva ai festeggiamenti. E poi arrivano le loro miti, poi arriva Jonas e a quel punto, in teoria, è tutto già scritto, ma chissà. Il Giro non mente, il Giro è brutale, il Giro è ciclismo vero. E guapissima, alla fine c'è la pizza, sarà uno spettacolo.
So, mille grazie. Ich glaube, zum dritten oder vierten Mal. Giro-Teilnahmen werden ja bei Fahrern und Fahrerinnen gelistet, aber Katharina, die ihr gerade gehört habt, jetzt schon bei ihrem, ich glaube, dritten Giro d'Italia im Besenwagen dabei und eine Tour de France vermittelt schon. Also richtige OG. Danke, wir werden dank Giro-Sonderfolgen und normalen Folgen zwischendrin sie, ich glaube, nochmal wieder hören. Aber es sei jeder motiviert, der Italienisch spricht, sich bei mir zu melden und eine Einleitung zu schicken in den kommenden 3 Wochen Italien. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Dorf.
Nächste Runde, Trainingrunde.
Also momentan habe ich so eine heiße Phase, wo ich sehr viele Proteine zu mir nehmen muss, neben auch sehr viel Kohlenhydraten. Und da ist natürlich super, wenn man so ein bisschen vorbereitetes Essen hat, wo dann der Fokus manchmal auf Kohlenhydraten liegt, manchmal auf Protein. Und dafür ist natürlich unser heutiger Partner perfekt. Und zwar Prep My Meal, da mega viel Geiles im Angebot, was so jemanden für mich mega ist, weil ich nur noch so eine Tüte aufreißen muss und alles drin habe, was ich brauche. Aber Basti, was ist denn genau Prep My Meal?
Prep My Meal, das Erste, was du wissen musst, ist erstmal 100% natürlich und viel Protein. Also das ist so, das, worauf es ankommt. Und dann die Grundlagen. Es sind Fertiggerichte. Das Ganze kannst du so ein bisschen individuell für dich gebrauchen, was eben gerade dein Ziel ist. Abnehmen, Muskelaufbau, hast du ja Interesse an Low Carb oder Keto, willst du vegan oder vegetarisch oder glutenfrei essen? Für jeden gibt's was zu holen und das Ganze mit relativ vielen leckeren Gerichten, die du dir dann auch individuell in Boxen zusammenstellen kannst. Und wie du das machst und was du da mit uns erreichen kannst, das erklärt dir Andi jetzt.
Genau, man kann sich nämlich verschiedene große Boxen einfach auswählen, 6, 12, 18, 24 und man bekommt mit uns da diverse Rabatte drauf. Ich würde sagen, man findet wirklich in die verschiedensten Richtungen Gerichte, also ob es asiatisch ist, italienisch, es gibt sogar Proteinpizza, die habe ich jetzt schon ein paar Mal bestellt, sehr zu empfehlen. Und Paul hat es schon gesagt, ein paar Fertiggerichte zu Hause zu haben, schadet nicht. Ich habe die allerdings nicht zu Hause, sondern bei mir im Büro, weil da weicht man ja sonst auch oft aus auf irgendwelche ungesunden Sachen oder was gerade so um die Ecke ist. Aber wenn man diverse Ernährungsziele hat, und ihr werdet es kaum glauben, die habe ich auch, kann man die damit ganz gut einplanen und abdecken, weil mir fällt es zum Beispiel super schwer, auf meinen Proteingehalt zu kommen, ohne dabei zu viel andere Sachen zu essen. Also ich habe nicht den Luxus wie Paul, der tausende Kalorien mehr als ich verbrennt und Kohlenhydrate und Proteine zu sich nehmen muss, sondern bei mir ist Protein so ein bisschen mehr der Fokus.
Aber schön, dann haben wir jetzt auch gelernt, dass Andi, um gesund zu essen, immer ins Büro gehen muss.
Das Ganze ist in weniger als 8 Minuten erwärmt und wenn du dir das mit uns ein bisschen günstiger leisten willst, dann geh in unsere Shownotes, klick auf den Link und gib dann bei der Bestellung den Code Besenwagen, alles großgeschrieben, ein. Guten Appetit. Und herzlich willkommen im Besenwagen zum Giro d'Italia. Er ist noch nicht losgegangen, aber wir sind auf dem Weg nach Bulgarien zu unserem heutigen Gast. Und ihr könnt jetzt uns auf dem Weg dahin noch ein bisschen lauschen. Und wer noch nicht ausgelastet ist mit Besenwagen und noch ein bisschen Zeit hat auf dem Weg und Podcasts hören kann, der kann sich mal den kürzlich diese Woche gelaunchten Besenwagen Gravel anhören. Wir nehmen heute an einem Dienstag auf. Ich hatte gehofft, ich kann den schon hören, aber es hat sich überschnitten. Ich habe ihn noch nicht gehört. Fossi, wie war es? Erste Folge.
Hat Spaß gemacht mit Simon und ja, war. Also ich hoffe, es war gut. Also zumindest fand ich es gut.
Ich kann noch nichts sagen, aber ich werde es anhören.
Ja.
Nächste Woche dann übrigens wieder Besenwagen Femme. Es hat wahrscheinlich jeder gemerkt, wir mussten einmal aussetzen, wegen ein bisschen gesundheitlichen Schwierigkeiten bei Lynn. Ich hoffe, ich kriege auch noch eine kleine Voicemail von ihr rein, wo sie sich mal kurz meldet. Die hatte, soweit ich mitbekommen habe, im Weltcup in Hongkong einen Sturz und eine Gehirnerschütterung. Ja. Und das hat sich dann überschnitten mit der Aufnahme. Und dann haben wir gesagt, so, kurier dich aus. Wir setzen eine aus und machen dann damit nächste Woche weiter. Was geht bei euch, Leute? Frossi, erholt?
Ich bin noch müde. Also muskulär auf jeden Fall. Ja, auch irgendwie Schlafdefizit ist immer noch vorhanden.
Dritter Platz, Dracker 360. Heißt nur noch 360, ist 325. Nicht dritter Platz, sechster Platz.
Dritter wäre schön, Platz. Ja.
Sechste, ja. Heißt, ja, das war genau. Wunschvorstellung von uns beiden.
Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass das Rennen gar nicht 360 Kilometer lang ist.
Glaub mir, Andi, ich war es nicht. Also, ich bin ganz froh, dass nur vor allen Dingen 325 war.
Dracker 300 einfach. 200, 300, 500.
Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Der Veranstalter ist ein kreativer Typ.
Ja, genau.
Seine eigenen Vorstellungen.
Sonst.
So kann man das auch nennen. Ja. Mhm. Nee, war eine schöne Veranstaltung. Coachella halt, ne? Wie schon mehrfach besprochen. Ja.
Das ist schon crazy. Also, ich bin auf jeden Fall auch noch richtig im Arsch. Aber hauptsächlich, weil ich, glaube ich, meine zwei härtesten Radfahrten des Jahres da gemacht habe. Selbst. Dracker noch nachgeholt, für mich auch. Aber war natürlich ein geiles Wochenende. Und ich wurde auch gefragt, ich muss nochmal die Ziellinienkontroverse vom 200er-Rennen auflösen. Hast du es mitgekriegt, Andi?
Nee.
Nee? Gut, zum Glück. Andi hält sich nicht so viel im Internet auf.
Nee, und wenig. Vor allem ist es auch Gravel, der verhält er sich gar, also ja, der kriegt da gar nichts mit.
Wollt ihr das jetzt hier aufklären, oder?
Ja, schon.
Nee, ich brauch's nicht aufklären, bei mir gab es keine Kontroverse zur Ausnahmsweise.
Es gab auch keine wirkliche Kontroverse, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Hate-Kommentare eingeheimst, aber es war mir auch egal.
Echt? Dafür gab es Hate-Kommentare?
Auf dem Cycling-News-Post, wir waren ja mittendrin im Cycling-News-Reel. Direkt nach Zieleinlauf. Also kurze Aufklärung. Lukas Pöstlberger, Rose Racing Circle. Ich habe mich unfassbar gefreut für ihn. Hat dieses Rennen gewonnen in einem spektakulären Mehrfach-Solo-Ritt. Erst Solo, dann zu dritt, dann wieder Solo und die letzten 20 Kilometer 10, 15 Sekunden Vorsprung ins Ziel gerettet. Also hatte ich die letzten zwei Stunden davor schon Ultrapuls und habe halt Livestream geguckt, der ja ganz gut war. Man konnte das auf jeden Fall sehr gut mitverfolgen und dort auch im Zielbereich dann auf Leinwand. Wir sind dann von der letzten Verpflegung, Louis und ich, ins Ziel gefahren und haben dann die letzten 20, 15 Kilometer, glaube ich, im Ziel auf der Leinwand gesehen und haben uns dann eben im Zielbereich, der abgesperrt war, da kommst du nicht rein, angemeldet für Lukas. Er durfte zwei Betreuer, Teamangehörige dort durften rein. Das waren wir. Die haben gesagt, wenn er um die Ecke kommt, beziehungsweise in Ziellinien näher ist, dürfen wir hin zu ihm. Wir mussten dann hinter so einem Flatterband stehen. Dann kam er rum, hat gejubelt, die haben uns reingelassen. Und was dann passiert ist, ist wir natürlich völlig Tunnelblick, nur Lukas gesehen, auf den zu, in den Arm genommen, hochgehoben, alles Mögliche. Und also ich habe nichts, ne? Ich war so glücklich, ich habe nichts weiter wahrgenommen als das. Wir sind da rausgelaufen, beste Tag ever. Und dann habe ich dieses Cycling News Ding gesehen und habe so die ein, zwei Kommentare gelesen. Who are the two black clowns? Wir waren halt beide in schwarz gekleidet. And the fucking Content creators and stuff and scheiß und ich habe es mir dann nochmal so halb angeguckt, gar nicht mehr richtig, aber die waren von der Veranstaltung noch Kameraleute da außen rum, um uns herum und haben diesen Moment gefilmt. Und da ist dann der Sprint der folgenden Gruppe so fast reingefahren. Also wir standen eigentlich nur bei Pösti auf einem Fleck, quasi wie eine Person. Und aber die sind da irgendwie noch so außen rum gewuselt und die haben dann so ein bisschen diesen Sprint behindert hinterher.
Ja, habt ihr euch extra tut bei den Pärchenfahrer dann in den Weg gestellt, oder was?
Ja, der hat ja, ist ja immer noch Zweiter geworden. Nee, die BH-Jungs haben sich, glaube ich, ein bisschen aufgeregt, wobei wir die mit BH-Jungs. Denen noch im Nachhinein.
Sag bitte BH.
Und BH.
Nicht
BH.
Weil ich glaube, sonst kriegen wir
ja, die BH. So heißt die Marke. Wir haben mit denen geredet, die waren auch total cool nachher, also die waren überhaupt nicht auf uns irgendwie abgefuckt. Aber das wurde uns so ein bisschen in die Schuhe geschoben, dass das unsere Kameraleute wären da. So, das wäre hier das Team von Pöstlberger mit seinen Content-Creatern. Nee,
die durften ja gar
nicht dahinter. Die, unsere genau. durften nicht rein, die mussten auf der Richtig. Tribüne stehen.
Genau.
Und das war auch wirklich von Tracker, die Kameraleute, die da rumgesprungen sind.
Ja, ich fand es auch alles so ein bisschen, ich hatte ja auch einen Videomann dabei und der musste auch dahinter stehen. Und die ganzen Leute von der Orga, die sind so viele davon rumgetanzt, dass die ganzen Aufnahmen, die du gemacht hast, für uns Influencer, wie Andi jetzt wahrscheinlich gleich noch irgendwie reinwerfen wollen würde.
Nee, ich habe es mir nur gedacht.
Ja, genau.
Ja, aber es hört sich doch auch so an, oder? Ich hatte einen Kameramann dabei, wir hatten einen Kameramann dabei, ja, Basti hatte aber, noch eine ganz Kamera ehrlich, dabei.
Ich sag dir, so Onkels, so Profi-Radsportler, die einen auf Influencer machen wie ich, die machen diesen Sport halt so groß. Und wenn es keiner filmen würde, würde es keiner mitbekommen, wäre das nicht so groß, würden die auch kein Geld verdienen. Aber ist auch egal.
Danke, Paul.
Da waren so viele von diesen Trucker-Veranstaltungsleuten, dass das ganze Videomaterial zum Teil auch Schrott war, aber du halt nichts gesehen hast. Also ich fand auch, da waren ein bisschen viele Leute im Zielbereich unterwegs, um ehrlich zu sein. So. Aber egal.
Ich hab gesehen,
wie ihr hingelaufen seid, wie Pösti wirklich dachte, er hätte ruhig noch 5 Meter weiterfahren können. Das hätte, ja, das hätte die Situation ein bisschen entspannt.
Aber da hätten die dem von der Veranstaltung auch sagen können, weiter rein oder so. Ne? Also das war ja nicht unsere Schuld in dem Moment.
Weil ich dachte, ich habe gesehen, okay, er steigt jetzt schon ab. Ah, da kommt gleich ein Sprint. Dachte ich, okay, das ist ein bisschen ungünstig. Aber ja, ist auch egal. Ist nichts passiert.
Ja, so weit, so gut. Es war auf jeden Fall geil. Ich habe hier noch ein paar Besenwagen-Community-Projekte aufgeschrieben, die wir hier mal announcen können. Wir machen ja nicht so oft was und wir freuen uns trotzdem immer, ein paar von euch zu sehen, wenn wir was machen. Und Mitte Mai und Mitte Juni machen wir was. Mitte Mai, 15. bei der 100-Jahresfeier von Gonzo gibt es ein Pop-Up in Berlin und da wird es einen Live-Podcast geben und zwar, wenn alles gut läuft, ich hoffe mit Lynn, wenn die sich wieder erholt, mit der kompletten Besenwagen-Besatzung, also Besenwagen und Besenwagen-Fam zu fünft, Tanja, Lynn, Andi, Paul und ich in Berlin an einem Freitagabend, 15.05. Genauere Infos folgen noch. Wir werden posten, wir werden das nochmal announcen. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne vorbeikommen. Und dann gibt's ja in Folge so ein bisschen von unserem Gewinnspiel mit Hammerhead zu den Klassikern, wird es den nächsten Besenwagen Ride geben und den werden wir jetzt so die kleine Tradition starten, in Fossis neuer Heimat Düsseldorf starten. Bei SRAM im Hafen, ich glaube, es wird der 16.06. Und da machen wir aber irgendwie, das ist unter der Woche wieder, weil da der SRAM-Standpunkt noch geöffnet hat. Da fangen wir abends an, irgendwie so Afterwork-mäßig, ich denke mal so 5 Uhr. Es wird ein Gravel-Ride geben, es ist wieder fürs leibliche Wohl gesorgt und es wird wieder die Möglichkeit geben, Hammerheads zu testen, das kündigen wir nochmal genauer an. Ich denke, so 8 bis 10 habe ich bis jetzt mitgeteilt bekommen. Geräte wird es zum Test geben. Wir werden die, ihr könnt euch dafür speziell anmelden und wir werden die zusammen mit euch starten, einrichten, Powermeter connecten, alles Mögliche, was ihr habt oder nicht habt und Strecke draufladen und dann mit euch ein Ride machen und nachher gibt es ein Camo. Das schon mal so aus dem Informationscorner.
Wir sollten öfter so Events machen, dann fahre ich auch mal Rad.
Ja, genau, weil wir haben schon in der Vorbereitung hierzu gesagt, im Hintergrund steht Anis Fahrrad und das ist quasi der Reminder, dass ich diesen Ride erwähne, denn beim letzten Besenwagen X-Ram Ride wurde dieses Rad zum letzten Mal bewegt.
Ja.
Andi holt das Rad echt nur für SRAM Rides raus. Davor war das eine SRAM eingeladene Aktion. Wo waren wir dann in Österreich?
Den Berg rauf.
Am Großglockner.
Mhm. Am Großglockner.
Also, aus der Kalten.
Andi, das heißt,
mach mich auch zum Influencer. Und dann komme ich mir mit
dir. 360-Grad-Kamera.
Andi, du weißt es nicht, aber du bist schon längst ein Influencer. Ja. Wie lange gibt es diesen Podcast schon?
Ein paar,
acht
ein
Jahre,
bisschen.
Jetzt passt die sieben
aber Jahre. Ich brauche Flaschenhalter neue. Schick mir Vorschläge. Hier fehlt was.
Ja, Elite.
Elite.
Ich habe Zip.
Auch gut. Schick mir Vorschläge.
Ich brauche schöne Flaschenhalter. Vor allem schickt freies Produkt.
nee, ich kaufe mir die auch, aber ich habe da heute schon mal so ein bisschen durchgescrollt. Ich müsste mir jetzt ja theoretisch so ganz viele verschiedene bestellen, weil ich weiß gar nicht, welche Farbe passen würde.
Ja, Carbon, oder? Einfach Carbon, also schwarz.
Carbon.
Ja, Ali, also ganz ehrlich, ich kann dir einen empfehlen, wenn du auch keine Flaschen verlieren willst. Also wenn natürlich das Ziel ist, Flaschen zu verlieren, da gibt es ganz viele da draußen.
Wo soll ich denn langfahren, dass ich Flaschen verliere?
Schlagloch?
Ich fahre nicht durch ein Schlagloch, Paul.
Okay. Stimmt, wo du fährst, kein Fahrrad. Egal, lasst uns weitergehen. Was haben wir noch hier auf unserer schönen Liste draufstehen?
Ich wollte Andi noch eine Frage stellen, weil im zweiten Teil dieser Folge, den wir schon aufgenommen haben, Anmerkung der Redaktion, erwähnt Andi einen Radsportler, der mal extra nach Katalonien Rundfahrt geflogen ist, wegen einem Lorette-Besuch. Mhm. Kannst du den Namen nennen?
Nee.
Schade.
Ich glaube, da gab es auch mehrere.
Ja, da würde ich jetzt auch behaupten, dass es davon mehrere gab. Ja.
Okay, dann können wir in den sportlichen Teil der ganzen Nummer hier reingehen. Wir sind jetzt so in der Giro-Vorbereitung. Andi fliegt, glaube ich, morgen nach Bulgarien. Ich komme am Donnerstag nach. Und es gibt natürlich auch allerhand Infos und einige davon betreffen auch schon die Tour de France. Aber eine große Info, die reinkam, war erstmal, dass es bei Ineos, ist es ein Co-Sponsor oder ist es der neue Hauptsponsor?
Ist der Hauptsponsor.
Also Netcompany, ein dänisches IT-Unternehmen, das KI-Lösungen für unter anderem Flughäfen anbietet, habe ich gelernt, geht bei Ineos rein als Hauptsponsor. Trikot wurde erstmal geändert. Ich weiß nicht, ob die jetzt weiterhin diese Off-White-Hosen fahren.
Nee.
Fahrrad bleibt hoffentlich, weil Fahrrad finde ich gut. Es schwirrt die Info rum, dass es ein Vertrag über eine Sponsorensumme von 100 Millionen ist, über 5 Jahre. Andi sagt, glaubt er auch.
Ja.
Was habt ihr davon gehört oder zu sagen?
Ich habe nur gehört, dass sie kein grünes Trikot haben, weil das dem grünen Trikot bei der Tour zu ähnlich sieht. Und sie deswegen so.
Dass sonst hätten die ein grünes gehabt, oder was?
Ich glaube, die Farbe von der Firma ist ungefähr so wie dieses neue grüne Trikot von der Tour, so ein dunkles Grün. Mhm. Und die haben es, glaube ich, ich habe irgendwo gelesen, dass sie es so weit heller gemacht haben, bis dann dieses Grau da rausgekommen ist. Naja, jetzt fahren sie irgendwie in Grau rum. Bin ich mal gespannt. Ich glaube schon, dass sie neue Räder bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt mit Orange-Weiß und in diesen grauen Trikots rumfahren. Aber wir werden es sehen. Ich glaube jetzt zum Giro, ja. Oder? Kommt es.
Aber ey, jetzt mal kurz aus meiner Perspektive hier, ne? Das sind roundabout 200, 250 Fahrräder. Und die sind auch schon da.
Ja, also
die
aber
du lackieren,
hast ja,
also
irgendwo müssen die 20 Millionen im Jahr ja hin.
Ja, ja. Also umlackieren, richtiger Pain. Vor allem wird es schwerer, kannst gar nicht anders machen. Also das, wenn du komplett chemisch den kompletten Lack runternimmst, das ist, glaube ich, ultra aufwendig.
Also ich würde mal behaupten, du bekommst jetzt erstmal so einen Satz, wenn dann überhaupt neue Räder. So, ich glaube, dass
ja,
die.
Das kannst du eigentlich nicht machen, weil dann hast du so das.
Ey, die,
das geht's
ey,
also mittlerweile habe ich echt Erfahrung, es geht vorne und hinten nicht aus.
Das kann man nicht machen.
Ich sagte, wir es machen. Wie früher bei Conago, bei Milram, da haben sie die alten Räder von irgendeinem anderen Team bekommen, wurde einfach rüberlackiert. Also einfach immer noch eine neue Schicht obendrauf. Also gar nicht.
Ich erzähle euch mal einen Schwank aus meinem Leben jetzt. Ich stecke da jetzt mittendrin, ne?
Ah.
Alter, es ist so ein Pain. Lieferungen, Lieferdienste, das sind jetzt meine Schlafparalyse-Dämonen. Es kommt nichts an, was du schickst. Jetzt ist ja auch bei uns Giro-Vorbereitung, Rockets Rose. Alter.
Mach jetzt keine Rose-Story draus. Ich wollte jetzt mal
ausliefern.
Von der italienischen Leidenschaft erzählen, wie jetzt wahrscheinlich ein paar Lackierer bei Pinarello Tag und Nacht da die Rahmen abziehen und wieder neu anmalen.
Boah, 250 Stück, 200 Stück.
Du, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt jedes Trainingsrad neu lackiert wird. Die werden wahrscheinlich so bleiben, aber dass so zumindest mal so die ersten Rennen, die Rennmaschinen Nummer 1, also eigentlich hat ja jeder Fahrer, hat ja so zwei.
Ja, aber für so eine Rundfahrt Einsatz. Brauchst du alleine schon 3 oder 4.
Ja, gut, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die jetzt jedes einzelne Rad erstmal dann so neu machen. Ich glaube auch nicht, dass diese Verhandlungen auch erst gestern losgegangen sind. Also vielleicht hat man das schon so ein bisschen eingeplant und man hat noch nicht das ganze Kontingent ausgeliefert. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das so funktionieren könnte. Vielleicht bleiben sie aber auch einfach bei den Farben. Wer weiß. Wir werden es ja jetzt in ein paar Tagen sehen.
Ich erzähle jetzt trotzdem nochmal, weil ich glaube, es ist auch interessant. Wir haben jetzt nochmal eine Lieferung, 14 Cockpits zu denen geschickt. Die kommen halt aus China. Und jetzt sind dieses Jahr schon 7 Pakete direkt aus Asien über der Empfänger ist dann, es sind so Zollgeschichten, der Empfänger ist Rose, die Zolladresse ist Rose, es ist alles von, ne, die ganze Zollabwicklung ist die Firma. Es gibt da bestimmte Nummern, über das das eingeführt wird. 7 Pakete, easy go, direkt eine Woche Niederlande Servicekurs. Das jetzt, was wirklich zeitkritisch war, mit Gronewegen Cockpits und so weiter für dann Spare-Räder und alles mögliche, haben die einfach dann nicht Rose angegeben und nicht die Zolladresse, sondern das Team direkt. Also war das eigentlich eine Woche vorm Giro da und hing jetzt eine Woche im Zoll. Und am Wochenende haben sich, keine Ahnung, 10 Leute am Wochenende da durchtelefoniert, bis das dann gestern früh ausgeliefert wurde, weil die heute da runterfahren. Ja, das war auch mein Gefühl, 20% von meinem Trucker-Ausflug waren Telefonate mit über niederländische Zoll.
Aber ich sag dir, also ich weiß nicht, ob es in anderen Branchen auch so ist, aber so Radbranche, Radsport, du hättest auch letztes Jahr bestellen können, das wäre trotzdem so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Das ist irgendwie auch egal, oder?
Das
ist
Zusammenwirken, immer so. Das Zusammenwirken zwischen so einem Team und so einem Hersteller ist halt auch echt, Deadlines werden immer verschlafen.
Aber jetzt mal ganz, auch jetzt, JF hat jetzt auch ein neues Trikot, was ich ziemlich cool finde, von ASOS.
Das ist krass,
zum Giro. Das würde ich mir sogar kaufen, ich finde das echt nice, muss ich sagen. Und was ich mir frage, das müssen ja unglaubliche Kosten sein. Du musst ja alles machen. Und das ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie auch Custom-Sachen mittlerweile haben, also Einteiler und solche Dinge, dass es nicht einfach alles von der Stange ist. Das müssen ja, also, was das nochmal an Budget irgendwie verschlingen muss, um das zu machen, ist echt krass. Du musst
schon nochmal mindestens irgendwie so 40 Räder machen wahrscheinlich.
Ja, das ist schon brutal. Aber jetzt mal da ganz ehrlich, da nehmen sie doch irgendwas, was nochmal neu machen, oder? Der kann doch nicht.
Ja, wenn du es richtig planst, ist es kein Problem. Dann bestellst du einfach 40 Rahmen, ready to paint, ohne Lack, die werden eingeflogen, dann hast du irgendeinen deinen Hauslackierer,
ja,
der macht
Kosten.
Das. Kosten. So, also so, das sind wirklich Kosten, die sind dann schon, dann da sagst du, egal.
Ja, okay.
Dafür geile Werbung.
Ja, ich find's echt krass, also mittlerweile. Ja. Aber gut.
Ja, ich habe unseren Kollegen Lasse Clear, den Sohn von Annie Clear, habe ich, glaube ich, eine Minute nach dem Post von den Sondertrikots von Giro, habe ich den angehauen, hier kannst du eins besorgen. Und er so, nee, sorry, ich kriege auch nichts.
Ja, wie kriegst du
kaufen?
Ja, aber die kann man kaufen, oder?
Ja.
Ja, dann gibt es wahrscheinlich gucken, wieder so 3 Stück davon zum Verkaufen.
Oh nee, ey, also das, die, mit dem Scheiß sollen die mal aufhören. Diese limitierte Kacke mal, Alter, ganz ehrlich, Mann. Die sollen einfach Cash machen, so viel wie geht, und einfach allen so ein Trikot geben.
Also ich habe mir mal sagen lassen, von diesen ganzen Rafa-Palace-Geschichten, da gab es ja, verschiedene Produkte und teilweise gab es die nur in zweistelliger Anzahl, die da produziert wurden. Also dann, und davon gingen dann ein paar Sachen und auch dann, ans Team, ne?
Und dann sind ein paar Fahrer komplette Rundfahrt nur einen Suit gefahren, weil dass sie die anderen Sachen verkaufen konnten, die sie hatten. Ja. Habe ich so gehört.
Habe ich so gehört. Gerüchte.
Gehört. Gut, bevor wir weiter Richtung Giro fortschreiten, fahren wir nochmal an Frankreich vorbei. Unser Freund Paul Sexas hat da jetzt dann wirklich offiziell gemeldet. Die Meldung gemacht bei der ASO.
Bei Oma. Nee. Bei der ja, Oma. Hat, und bei die Oma, Oma hat's bestätigt.
Hat das dann erzählt, ja.
Ja, ja, ist auf jeden Fall die Bekanntmachung, wie sie es kommuniziert haben, war auf jeden Fall gut, wie er bei Oma und Opa zu Hause sitzt und denen quasi erzählt, dass er da. Ist das eigentlich sein Bruder, der neben ihm sitzt, der bei UAE im Devo-Team ist oder irgendwie gescoutet wird?
Der war mal mit dem Trainingslager.
Nee, der sah aus wie er oder so ähnlich.
Ja, der hat einen kleinen Bruder und der war mal mit der Nachwuchsmannschaft von UAE in einem Trainingslager.
Okay. Ja, ist jetzt, ja, auf jeden Fall.
Nino.
Und dann sagt er. Ja, er sagt das seiner Oma, die, oh ja, schön, das wissen wir es endlich. Und dann der Opa so, ja, schön, dass du es machst, bevor ich gestorben bin, so ungefähr. Das fand ich auf jeden Fall gut. Aber das ist richtiger Opa-Satz auf jeden Fall.
Die Oma hatte auf jeden Fall so Louis Definet-Vibes, so, oh. Ja. Oh.
Und dann gibt es ja noch dieses eine Bild oder auch im Video, wie die Oma ihn, die ja einfach so drei Köpfe kleiner ist als er, von hinten umarmt. Und er macht da gerade irgendwas, das sah auch so witzig aus. Ey.
Passt auf, Fun Fact. Meine Oma ist auch drei Köpfe kleiner als ich.
Ernsthaft?
Ja.
Nee, das glaube ich nicht.
Es ist also zwei.
Krass. Okay. Das ist schon ziemlich klein.
Ja. Das ist ja krass.
Kommt schon irgendwo her.
Ja. Ja, also haben sie natürlich nochmal schön emotional aufgeladen, die Message, dass unter anderem ja auch schon sein Teamkollege vorher mal rausgehauen hat, dass er bei der Tour an den Start geht. Aber klar, bevor es nicht von offizieller Seite kommt, sind das auch immer dann nur so Gerüchte. Und er selber hat dann auch nochmal ein gutes Statement abgegeben und meinte, ja klar fahre ich auf GC. Ist nicht meine Einstellung, nur so am Start zu stehen. Also
ja, natürlich, Alter, ganz ehrlich, diese Sache mit dem, der muss erstmal lernen. Ey, ganz ehrlich, das war
vor ein paar Jahren. Das ist natürlich die eine Sache, wie es immer kommuniziert wird, aber natürlich also jetzt hast du, ich glaube, ganz Frankreich nochmal mit dieser Message so emotional aufgeladen. Jetzt kommt noch dieser Anspruch, wir gehen jetzt dahin, um GC zu fahren. Macht den Druck ja nicht kleiner, ne, für einen 19-Jährigen. Das ist schon auch jetzt dann für ihn wahrscheinlich nochmal eine Nummer, die er gar nicht so kommen sieht, weil zur Tour de France wird diese ganze Aufmerksamkeit ja nochmal viel, viel größer als jetzt. Ich meine, jetzt hat er irgendwie ein Rennen im Baskenland gewonnen und so weiter. Ganze Radsportwelt steht Kopf. Aber wenn es dann zur Tour de France geht, dann ist auf einmal wirklich ganz Frankreich und die ganze Sportwelt steht dann Kopf. Da weiß ich nicht, ob das alles jetzt genau so hätte, ob man da nicht hätte mal ein bisschen Druck zumindest rausnehmen können, dass man sagt, ja gut, wir haben jetzt keine großen Erwartungen, erste Grand Tour, natürlich gucke ich, wie weit ich kommen kann und so weiter. Aber so wie er es dann gesagt hat, war natürlich direkt so, ja okay, klar, greifen wir an.
Ja, aber ist es nicht erfrischend, dass er einfach so, dass er jetzt da keinen Hehl rausmacht, also ich meine, das ist ja ein Siegfahrer, auch von allem, was er mitbringt, auch von der Mentalität. Ja, natürlich geht er da rein, um das bestmögliche Ergebnis rauszuholen, oder? Also ich meine, dieses andere, ich finde es eigentlich, um ehrlich zu sein, auch cool, dass er da so rangeht. Wenn er damit scheitert, ist er auch in Ordnung, aber mit dem Mindset da reinzugehen, da sind wir alle noch viel mehr gehypt.
Ja, da sagst du jetzt, wenn er dran scheitert, ist auch okay. Natürlich ist es okay, aus unserer Sicht ist es okay, aber wie die Öffentlichkeit das dann aufnimmt und verarbeitet, das ist ja wiederum eine andere Frage. Ich habe heute noch ein Interview mit Pellizzari gesehen, kommen wir später auch noch zu, der letztes Jahr bei der Vuelta, ja, also die zweite Grand Tour, auch mit, ich weiß nicht, wie alt er zu dem Zeitpunkt war, wahrscheinlich auch erst 20 oder so, fährt die zweite Grand Tour im Jahr, landet am Ende auf Platz 6 der Gesamtwertung, also nachdem er Fünfter, glaube ich, beim Giro war, und hat erzählt in diesem Interview, dass er zwischendurch mal während der Rundfahrt auf Facebook war und Kommentare zu seinem Etappenergebnis gelesen hat und da waren dann die Leute schon so, weil er einen Platz im GC verloren hat, ne?
So, ah, wie kann man nur Italien, wir können keine 2 Tage hintereinander schnell fahren und so weiter. Also da wirkst du der ganze Nationalstolz Italiens an dem abgearbeitet worden. Natürlich macht das was mit so einem Fahrer, wenn das dann an ihn rankommt. Ne? Also,
aber ich würde jetzt, gerade nochmal behaupten, dass das, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist unterschiedliche Situationen. Also erstmal ist Pellizzari, also die Entwicklung, die er irgendwie genommen hat in den ersten Jahren als Profi und wo er dann irgendwie letztes Jahr war und wo er jetzt ist, glaube ich, auch mal eine andere Plus. Und dann Sexas, der ist einfach reingekommen und war direkt da. Und ich, also jetzt, was man generell wahrnimmt, ist es, glaube ich, extrem viel Liebe für diesen Typen gerade da. Also auch so auf so eine weirde Art und Weise, dass man der mit gar nichts irgendwie böse ist. Also weißt du, dass er so, man freut sich, dass jemand da ist, der potenziell
ist, glaube ich, jetzt unsere Wahrnehmung, Paul. Ne? Und alle im Radsport freuen sich natürlich gerade über den Typen, weil er vielleicht mal da frischen Wind reinbringt. Aber da ist ja, das wird ja dann viel, viel größer nochmal zur Tour de France, diese Bühne. Und da kommen dann wieder Leute rein, die den Typen gar nicht kennen, die den Radsport gar nicht so kennen, wie wir ihn kennen. Und das ist eher das, was ich glaube, dann nachher den Druck oder die Schärfe reinbringen könnte. Naja, wir werden es sehen. Ich finde es auch gut, dass er fährt, aber diese Aussage ist auf jeden Fall schon mal krass. Also einfach zu sagen, ja, natürlich fahre ich auf GC, was wollt ihr eigentlich von mir? Also, aber gut.
Ja, im besten Fall kriegen wir als Fans auf jeden Fall eine geile Show, weil wir Vingegaard mit Ambition, Pogi natürlich, Sexas und jetzt kommen wir vielleicht noch so ein bisschen Richtung Romandie, Florian Lipowitz, der glaube ich mittlerweile bei Bora jetzt auch eher so 1A ist. Und ich weiß nicht, ob Pogi da schon jetzt so richtig ernst gemacht hat, aber scheinbar auch einen ganz guten Step nochmal gemacht hat. Also GC Romandie mit mehrmals über den Berg und so weiter und unter 1 Minute Rückstand sah jetzt erstmal ganz gut aus, ne?
Ja, ja, definitiv. Ich habe es nicht so richtig angeschaut, ich habe immer nur so ein paar Schnipsel gesehen. Ich frage mich mittlerweile auch, weil Pogi selber in der Kommunikation auch gesagt hat, glaube ich, dass er irgendwie nicht am Limit war, aber dass es schon schwer war und so. Ich weiß nicht, wie sehr er auch gerade versucht, ihm so ein gewisses Bild aufzubauen und gar nicht so wie der Überfahrer dazustehen, auch hinsichtlich vielleicht schon der Tour, wie andere Teams da irgendwie vielleicht, ich weiß es nicht, also das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu nah dran gewesen für das, wie wir Poggi eigentlich kennen, wie er sonst auch sehr dominant war, jetzt auch schon im Frühjahr, wenn es berghoch ging, jetzt auch vielleicht, wenn du Lüttich gerade nochmal anschaust, wie er da dann am Ende doch weggefahren ist. Weiß ich nicht, wie sehr, ja, also wie viel ja, er dann da so am Ende wirklich, so, rein, ne? Ja, wie viel er wirklich reingehauen hat. Also aber davon, unabhängig davon, glaube ich, dass Lipowitz bei der Tour, ich glaube, dieser Kampf um Platz 2 in der Gesamtwertung, ich glaube, dass er Vingegaard schon ein bisschen ärgern kann, je nachdem, wie der natürlich aus dem Giro rauskommt. Ich glaube, es wird schon interessant. Aber ich sehe ihn jetzt gerade noch nicht.
Ja. Was siehst du noch nicht?
Ich sehe ihn jetzt nicht Poggi irgendwie das Leben schwer machen, um ehrlich zu sein.
Lipowitz?
Nee, das auch nicht.
Ja.
Also ich glaube, dass Lipowitz nochmal deutlich stärker wird zur Tour. Ich glaube, der ist gar nicht, also der ist schon gut in Form, klar, aber der ist noch nicht bei der Topform. Selber hat er auch gesagt, dass er eigentlich nicht so gut vorbereitet war, auch schon nicht so gut vorbereitet in Katalonien reingegangen ist. Also ich weiß noch nicht, was er damit meint. Das hat er leider dann in dem Interview auch nicht gesagt, weil ich meine, lief jetzt auch nicht so schlecht, ne? Bisher Katalonien Dritter geworden, dann nochmal Zweiter Baskenland. Und ich fand den schon sehr stark jetzt bei der Romandie. Muss aber dazu auch sagen, dass ich glaube, dass Pogacar eher so ein bisschen mit Restform, würde ich mal sagen, bei der Romandie jetzt gefahren ist nach dem Rennblock, weil der fährt ja jetzt seit Mailand Sanremo, würde ich sagen, der hat wahrscheinlich jetzt seinen Peak irgendwann im Frühjahr schon hinter sich. Der war jetzt nicht zur Romandie. Und ich würde auch sagen, dass er zur Tour wahrscheinlich noch mal ein bisschen leichter sein wird.
Hat er ja auch schon gesagt.
Hat ne, selber er, auch schon gesagt, dass er zumindest mal jetzt ja. für Roubaix auf jeden Fall schwerer war, als jetzt, wie er zur Tour sein wird. Und der wird dann auch jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen zu Lüttich, Bastogne, Lüttich und so weiter, also in dieser Phase viel Gewicht gemacht haben. Also ich schätze, er wird immer noch dieses Mehrgewicht, was er bei Roubaix hatte, mehr oder weniger gerade haben. Aber ich glaube schon, dass Lipowitz, wie gesagt, auch nochmal stärker sein wird zur Tour. Also das wird schon spannend. Also ich sehe den da jetzt schon wieder auf Podiumskurs, muss ich sagen.
Ja gut, aber ich habe ja gerade nichts anderes gesagt. Ja, ich habe gesagt, dass um Vingegaard, um Platz 2 und so, glaube ich auch, dass wir da echt dieses ein geiles Duell, oder dass wir da nicht nur ein Duell, sondern mehrere Fahrer sehen werden, die da hinfahren können. Aber ich glaube, dass Pogacar, wie du auch gerade schon sagst, halt einfach, dass da auch noch sehr viel Spielraum gerade war. Mhm. Und er war ja trotzdem der Stärkste in dem Rennen.
Und das, wobei, ich muss dann sagen, die eine Etappe, also, ich weiß nicht, ich glaube, das war die vorletzte Etappe, wo er eigentlich Lipowitz, sage ich mal, nur auf der Kuppe am Schlussanstieg nochmal so abstellt und dann aber keine Zeit mehr rausfährt. Weißt du, im Gegenteil, also Lipowitz hat ihm das Leben da schon richtig schwer gemacht. Ich glaube, das ist auch so vielleicht noch so die Schwachstelle jetzt von Florian Lipowitz, oder? Dass er taktisch nicht ganz so clever manchmal agiert, dass da Pogacar auf jeden Fall noch ein bisschen abgewichster ist.
Desaster komplett auf jeden Fall.
Da habe ich, glaube ich, aber gedacht, dass er den da vor der Kuppe noch, da war er, glaube ich, schon am Limit, aber da wusste er, okay, wenn ich jetzt hier nochmal antrete, dann schaffe ich den abzustellen und dann holt er mich auch nicht mehr ein, aber weiß ich nicht, vielleicht hätte da ein Lipowitz auch nochmal so über den Punkt gehen können, müssen, aber wusste es nicht so, wie er da vielleicht das verhält, weil so wie er danach gefahren ist, da war er jetzt halt noch nicht am Ende, ne? Also der hat ihn da jetzt nicht einfach so abgestellt, weil er nicht mehr konnte, sondern das war nochmal so eine taktische Attacke, würde ich das mal bezeichnen. Aber ich glaube schon, dass Lipowitz nochmal stärker ist als letztes Jahr. Das bin ich schon, da bin ich schon von überzeugt. Und dann wird das, glaube ich, alles ein bisschen enger zusammenrücken da auf dem Podium, sagen wir mal so. In welcher also ich glaube schon, dass Pogacar da nach wie vor ganz oben stehen wird, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Mal einen schlechten Tag.
Mich interessiert ja hauptsächlich so, wie nah sind eigentlich die anderen zwei? Ich sage jetzt wirklich mal 2, Lipowitz, Sechsers muss man erstmal gucken, was ist denn Woche 2 und 3, ne? Man hat ja noch nie gemacht, weiß man nicht und so, dass der jetzt mega stark ist, ist schon klar, aber 2, 3 Wochen ist halt dann, kann noch mal was anderes sein. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass er das schon auch auf die Kette kriegen wird, aber mal sehen. Aber wie nah sind die eigentlich auch überhaupt jetzt schon an Jonas Vingegaard dran? Weil der ja, ne, eigentlich auch nochmal ein Level überm Rest war unter Pogi. Wer sich allerdings nicht auf dieses Level 3 irgendwie so richtig entwickelt hat, ist Platz 4 von der Tour de France letztes Jahr. Also Oscar Onley, nicht so geile Saison bis jetzt, ne? Was man da jetzt eigentlich vielleicht dann in England erwartet hat oder grundsätzlich erwartet hat mit Wechsel zu Ineos. Ich habe gerade auch nochmal in die Stats reingeguckt. Algarve, 4. GC, das sah erstmal nicht schlecht aus. Dann aber so, naja, Paris-Nizza nicht zu Ende gefahren. Katalonien 12. und jetzt auch Romandy nur 1. Etappe, 2. DNF. Da sieht es bei den anderen besser aus. Das kann man, glaube ich, schon mal konstatieren.
Ja, also ich würde den jetzt auch nicht so hoch einstufen wie die anderen genannten jetzt, ne? Der hatte schon eine sehr gute Tour letztes Jahr, aber auch eher überraschend. Also nicht, dass jetzt jeder erwartet hätte, dass Lipowitz da auch auf Platz 3 fährt, aber die Saison, die Lipowitz vorher hatte, war auch schon deutlich besser. Von daher, weiß ich nicht, vielleicht ist auch eher ein Typ Only, der über 3 Wochen besser fährt als über 1 Woche, das gibt's ja auch. Und sonst mache ich mir über Sexaster auch nicht so große Sorgen, dass er in der 3. Woche da groß einbricht. Also natürlich wissen wir es nicht, aber Pogacar ist bei seiner ersten Grand Tour, glaube ich, auch schon 3. geworden. Also ich glaube schon, dass der schon gut sein wird am Ende. Aber dass das auf jeden Fall vorne alles ein bisschen enger wird. Also es sind jetzt nicht nur Pogacar, Vingegaard, sondern eben auch ein gutes Level darunter. Ich glaube, in 3 Wochen wissen wir jetzt schon mal mehr, wo Vingegaard dieses Jahr so unterwegs ist, wenn er jetzt beim Giro fährt. Und ja, da hat er auch zwei, drei gute Leute, die ihn da fordern, wo man vielleicht schon dann mal so eine Prognose Richtung Tour de France danach geben kann. Aber aktuell hat er ja noch nicht so die große Challenge, ne? Also irgendwie Paris-Nizza und Katalonien, so, das sah ziemlich easy aus oder nicht also ziemlich ohne Herausforderung, dass er die Dinger da so gewonnen hat.
Ja. Ja, gucken wir uns erstmal den Giro an, ne? Jetzt schon irgendwie 20 Minuten über die Tour de France geredet. Das ist noch eine ganze Weile hin. Giro d'Italia, wir haben gleich nochmal einen Gast dazu. Freitag geht's schon los, irgendwie einen Tag früher als sonst, weil man 3 Etappen Bulgarien macht und dann am Montag den Transfer über die Adria nach Italien rüber. Also da ist schon der erste Ruhetag. Wird schon die erste Giro-Sonderfolge geben, diesen Morgen, Montag.
Ist ja auch geil, also ich hab mich schon, als ich dann gehört habe, Bulgarien, letztes Jahr waren wir in Albanien beim Giro-Start. Irgendwie beides so Länder, wo ziemlich viel Korruption, zumindest was man so hört, das Korruptionslevel ist da schon ganz gut.
Und
Bulgarien auch, wie geile innenpolitische Lage. Die Leute, die das, glaube ich, entschieden haben, die sind jetzt auch nicht mehr am Hebel, ne?
Ganz kurz, was ich jetzt gerade interessant finde, zum Beispiel am Düsseldorfer Flughafen sind alle Leinwände, also auch diese digitalen, alle voll mit Werbung für Bulgarien. Bulgarien? Was ist denn jetzt los mit mir, Alter? Mit Bulgarien. Also ich bin angekommen von Tracker und einfach überall war Werbung für Bulgarien. Das war krass. Anscheinend ist da so ein Goldtopf, wurde da entdeckt, hat man ausgegraben und macht jetzt ganz viel Werbung. Also ich meine, am Ende ist das ja Tourismuswerbung, ne? Also ist ja Tourismusbudget in der Regel, so ein Staat. Ja.
Ja, du, ich bin gespannt. Ich war noch nie in Bulgarien. Ich war noch nie in Albanien. Also in der Hinsicht finde ich das ganz cool, dass der Giro dahin geht. Aber ansonsten frage ich mich halt immer so, warum? Also wie ist das zustande gekommen? Würde ich mal gerne wissen. So, ich glaube, da könnte man ein paar geile Stories mal auspacken. Vielleicht so in ein paar Jahren kommt mal einer. Ja, da kam einer mit dem Koffer Geld oder so. Keine Ahnung. Also, ich meine, ist ja auch immer super teuer.
Das ist wie bei der FIFA.
Auf der anderen Seite musst du ja fragen, also warum starten die nicht irgendwo anders? Also warum starten die nicht in Italien? Also woran liegt
das? Ich glaube, das ist echt Geld.
Ist das zu teuer einfach für die Städte? Geht das nur, diese Riesenkosten zu tragen, wenn da halt irgendwie Tourismusbranche oder Investoren, die da sowieso gerade die Landschaft umkrempeln? Also letztens in Albanien war der Staat ja in einem Ort, der als, keine Ahnung, neues Dubai von Europa oder so beworben wird davor. Und da war einfach noch nichts. Also da stand noch kein einziges von diesen Hotels, die da mal entstehen sollen. Und man wollte ja, glaube ich, nur Werbung für dieses Projekt machen. Ja, das ist halt, wir haben ja hier gerade in Deutschland, also Deutschland-Tour ist, glaube ich, immer noch nicht veröffentlicht. Das war die letzten Jahre schon immer so schwierig, Startorte,
Etappenorte ist noch nicht mal veröffentlicht.
Finden. Ja, deutsche Meisterschaft. Da muss man sich auch wieder die Frage stellen, ne? So,
muss man vielleicht auch mal in Bulgarien machen.
Deutsche Meister in Bulgarien. Ja, ich meine, in den Nachwuchsklassen, ne, da sind das ja schon zusammengelegte Meisterschaften mit Österreich und Luxemburg, glaube ich. Ne? Oder Schweiz und Luxemburg.
Schweiz und Luxemburg, glaube ich.
Ja, es ist, glaube ich, wieder so man kommt wieder so ein bisschen auf die Frage auch vom Businessmodell zurück, ne? Jetzt nicht nur vom Sport insgesamt, sondern auch von diesen klassischen Radrennen. Also wenn selbst so große Events wie der Giro diesen riesen Umweg gehen müssen, ne? Weil natürlich wird das da irgendwie bezahlt, aber es ist ja immer auch ein Riesenaufwand für die Teams. Da gab es jetzt auch im Vorfeld Diskussionen zwischen der Gewerkschaft der Teams und dem Veranstalter, weil natürlich ein riesen Mehraufwand für die Teams jetzt notwendig ist, weil das logistisch auch gar nicht machbar ist. Also ich glaube, Albanien letztes Jahr weiß, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber dieses Jahr müssen die Teams zweimal einen kompletten Fuhrpark zusammenstellen. Also einmal für Bulgarien und dann in Italien, weil das sonst von der Zeit her nicht passt, alles aus Bulgarien halt nach Italien zu bringen. Und das musst du dir vorstellen, ne? Es sind jetzt dann noch andere Rennen während dem Giro. Das heißt, so ein Team muss einen dritten Materialtruck letztendlich haben, mindestens einen dritten Bus etc., Autos. Das ist ein riesen Mehraufwand für die Teams. Natürlich auch Kosten, die gedeckt werden müssen. Immer wenn ich sowas höre, wir fahren jetzt nach Bulgarien, keine Ahnung, Albanien, da frage ich mich so, ja, warum? Also, was sind da wirklich die Gründe? Also, ist das wirklich nur Geld? Oder?
Komplett verrückt.
Aber mal ganz kurz, also wäre quasi fast so ein Start in New York logistisch eventuell einfacher, oder was? Also,
du kriegst ja auch keinen LKW von New York wieder.
Nein, aber da machst du einfach kleines tragen. Besteck quasi, ne? Da machst du halt, wie bei der WM zum Beispiel, Übersee ist ja auch immer relativ simples Setup, für alle gleich dann halt. Aber ich habe jetzt mal gerade geguckt auf der Karte, ja, ist gar nicht so weit weg, ne? Aber das ist halt schon, liegt halt so ein bisschen doof, ne? Also, da sind jetzt auch nicht so viele Autobahnen dahin, glaube ich.
Er ist schon arschweit weg, Mann.
Ja.
Also da, ich glaube, es sind über 1000 Kilometer.
Ganz ehrlich, weißt du, wie oft ich schon mit dem Auto nach Rumänien fahren musste, als Conti-sportlicher Leiter? Also ich, das auf Bulgarien oder Rumänien, das ist jetzt auch dann kein Unterschied.
Und dann auch noch von Cottbus aus. Wie weit war das?
Das war weit. Ich weiß es nicht mehr, aber das hat lange gedauert, kann ich dir sagen.
Krass.
Das hat lange gedauert.
Ja.
Ich habe mal die in Anführungszeichen deutschen, natürlich deutschsprachigen Teilnehmer rausgeschrieben, sind nämlich ganz schön viele dabei dieses Jahr, wobei mir Andi noch einen verifizieren muss oder nicht. Und dann können wir ja mal so ein bisschen auch auf die oder unsere Favoriten eingehen, was jetzt irgendwie GC oder Sprint angeht. Der erste, den ich aufgeschrieben habe, ist der Bayer Tobi. Mit dem habe ich heute tatsächlich auch schon telefoniert und hoffe, wir kriegen ein paar Voicemails von dem. Der hat grundsätzlich Bock, aber ich muss noch bei Alpecin Presseabteilung das Ganze absegnen lassen. Also lasst euch überraschen. Ansonsten finden wir jemand anderes.
Ja, also wo Andi gerade erwähnt hatte, dass für die Deutschlandtour noch nichts bekannt ist, ist wohl gerade heute bekannt gegeben. Also das sollten wir dann vielleicht dann korrekterweise dann irgendwie noch hinterher schieben. Die startet im Bad Orb.
Ah, geil, bei mir zu Hause.
Ja, und dann Bad Orb, Schwäbisch Hall, Offenbach an der
Queich.
Alter, also ist das jetzt irgendwie so eine Rheinland-Pfalz-Rundfahrt oder Hessen-Rundfahrt dann?
Dann ist es vielleicht auch nicht das Bad Orb bei mir.
Nee, keine Ahnung, weil das ist da irgendwie alles, naja, Heilbronn auf jeden Fall letzte Etappe und irgendwann mit Bad Dürkheim noch und so. Ja. Reden wir ein andermal drüber, aber Strecke ist bekannt.
Werden wir. Also, Bayer Tobi, Alpecin, Felix Gall ist dabei und Gregor Mühlberger, Decathlon, Johann Jakobs ist dabei, Timton Teutenberg und Max Walscheid. Guter Sprintzug bei Track am Start mit Johnny Milan hinten dran. Jonas Rutsch stand drin, aber das Aufgebot war ein bisschen größer als 8 Leute. Fährt der?
Der ist, glaube ich, auf dem Weg nach Bulgarien, ja.
Alles klar. Vielleicht auch nur an Sonnenstrand. Mathieu Kockelmann, ich glaube, der spricht Deutsch, oder?
Der spricht Deutsch, ja.
Ja, den werden wir dann vielleicht auch irgendwann mal hören im Besenwagen demnächst. Zweimal Christen ist dabei, Fabio und Jan.
Die sprechen sowas Ähnliches.
Nico Denz seit heute. Zwiehoff, den hören wir gleich. Felix Engelhardt, Pascal Ackermann, auch Konkurrenz hier zu Dylan Groenewegen. Fabian Lienhardt und unser Freund Florian Stork. Den könnten wir auch mal wieder verhaften hier, das ist auch schon sehr lange her. Also relativ großes deutschsprachiges Aufgebot. Da kann ich fast 2 Teams voll machen.
Ja.
Ja, und ich sag Florian Stork gewinnt eine Etappe.
Und ich sag mal. Felix Gall ist die größte deutsche Hoffnung für den Giro.
Ja, das sowieso. Ich weiß nicht, ja, Escape Collective Podcast erwähne ich ja wieder ab und zu mal. Die haben über Felix Gall auch als ihren Fahrer erwähnt. Die finden seine Haare so schön. Also Felix, falls du das hier hörst, deine Haare finden Anklang, auch international. Dein Style, den nehmen wir
also
hier auch schon.
Also der ist der schönste Fahrer von Giro, oder was?
Nee, aber die mögen diese Haare einfach von ihm.
Okay. Ja.
Haare.
Wir können ja direkt mal weitergehen zu unseren Favoriten. Da ist nämlich auch bei mir Felix Gall ganz vorne mit dabei. Ich glaube.
Aber ganz kurze Frage: Der Felix Gall fällt bestimmt noch die Tour dann, oder? Als Domestik für Seychelles.
Ist jetzt auf jeden Fall so im Gespräch.
Ja. Also bei Favoriten habe ich keine, also ich sage immer Vingegaard, ich habe mich noch nicht weiter damit befasst und liegt da wahrscheinlich auch nicht so falsch. Und Milan für die Sprints, so. Und Florian Storck eine Etappe. Das ist mein Prediction.
Gut. Dann mache ich halt weiter. Ich hoffe natürlich hardcore auf Dylan Groenewegen einen Etappensieg irgendwo. Erste Etappe wäre natürlich der absolute Vogelabschuss. Soll er machen, weil ich komme extra.
Ihr seid vorbereitet?
Natürlich. Und
dann schleichst du höchstpersönlich noch abends am Bus den ganzen Lack runter und stellst dich nachts noch dahin.
Ich kaufe rosa Spraydose, ich sprühe alles an. Ja, ich bin tatsächlich jetzt so gesamtwertungstechnisch sehr gespannt auf Adam Yates. Ich glaube irgendwie, der ist so zäh, so alter zäher Hund.
Der ist so zäh, dass er 42 Kilometer Zeit fährt. So ganz zäh.
Naja, 42 Kilometer Zeitfahren wird natürlich hart.
Ey, der nicht ist nicht so auf Sieg oder so.
Ja.
Ne? Andi, der ist kein schlechter Zeitfahrer.
Ich weiß, aber ist mir ernsthaft. 42 Kilometer.
Ey, komm, auf keinen Fall auf Sieg, Adam Yates natürlich. Aber so auf Podium, glaube ich schon. Also so, wenn ich jetzt Podium sagen sollte, würde ich Vingegaard, Pellizzari, Yates sagen.
Da hätte ich mal eine andere Frage. Denkt ihr eigentlich, dass der nach seiner Karriere so Spinning-Instructor wird? Wer mit jetzt? Seinem Bruder irgendwie, also irgendwie so eine... Ja, die Yates-Brüder allgemein wollen. Also im Stehen fahren können die ja, ne? Das ist ja deren Trademark. Eigentlich muss damit irgendwas mit Spinning aufbauen. Weil das ist ja genau das... Spinning-Fest auch im Stehen. Machst ja Intervalle da und so. Das ist mir gerade nur in den Kopf gekommen. So eine Business-Idee vielleicht wollen.
Kannst du mir mal droppen irgendwann. Kannst du mal so ein Business-Konzept aufschreiben, wo du vielleicht was verdienen kannst dran und dann...
Gut. Aber jetzt wird zum Seriösen.
Ja, ich glaube nicht so an die Zeitfahrqualitäten von Adam Yates, muss ich sagen. Habe ich mir auch alle mal angeguckt, alle Zeitfahren, die so ein bisschen in die Größenordnung kommen von der Distanz her. Der hat da ganz schön kassiert. Ist natürlich jetzt auch alles schon ein paar Jährchen her, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber da hat er auch schon mal so 2,5 Minuten kassiert. Ich glaube, das letzte längere Zeitfahren, das war vor 3 Jahren bei der Dauphiné, da auch eine Minute Rückstand. Da war er zwar noch unter den Top 10, aber ja, verliert er eben auch eine Minute. Ich glaube auch, dass Jonas Vingegaard der Fahrer ist, den es zu schlagen gilt. Glaube aber, dass Pellizzari den schon deutlich ärgern wird und Podium voll machen. Ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Konstellation unbedingt, nicht, aber Felix Gall, auf jeden Fall.
Ich kann mir sogar ein Bora-Doppelpodium vorstellen, um ehrlich zu sein.
Hindley?
So ein Jay Hindley.
Nee, Mann.
Ja, ey, man, ganz ehrlich, das ist für mich so ein Rennfahrer, den man das ganze Jahr nicht ernst nimmt und dann beim Giro fährt auf einmal schnell, gerade so, wenn es so wenig klare Podiumsfavoriten gibt, wie jetzt bei der Tour zum Beispiel, oder es ist einfach, du weißt, welche Fahrer das sein werden, so. Weiß ich nicht.
Also die sehen mir jetzt beim Giro, also für mich sind die auch ziemlich klar, muss ich sagen.
Ich wollte es aber nur mal so reinwerfen.
Ja, ansonsten hast du noch die zwei von Ineos halt, ne? Arendsman und Bernal.
Arendsman. Ey, Bernal, ganz ehrlich, ne? Der fährt richtig gut dieses Jahr.
Ja, die sind solide beide. Und vor allen Dingen auch.
Das war schon stabil.
Das glaube ich, das Zeitfahren, dass Arendsman das eigentlich ganz gut in die Karten spielt, weil der ist super gute Zeitfahren in letzter Zeit gefahren. Also, der ist jetzt alleine dieses Jahr oder seine Top-Ergebnisse einfach in den letzten Jahren hat er auch mal ein Zeitfahren gewonnen, Polen-Rundfahrt. Also der hat schon ganz gute Position, glaube ich. Einen guten CDA-Wert hat er.
Ja.
Also Schultern hat er auf jeden Fall nicht. Das spricht schon mal für ihn.
Ja, sind ein paar Leute auch auf jeden Fall benachteiligt. Ben Zwiehoff und Florian Lipowitz auf jeden Fall.
Ja, Lipowitz macht einfach mit Watt weg. Ja. wird spannend. Also ich glaube, Giro ist ja immer schön. Wird bestimmt auch irgendeine Etappe geben, die gestrichen wird oder irgendwie verkürzt werden muss aufgrund vom Wetter.
Das passiert auch immer. Ich würde nochmal einen hier reinhauen, der jetzt, glaube ich, kein Podiumskandidat ist, aber glaube ich schon mal so Top 10 fahren kann, ist Mathis Rondel von Tudor. Hm. Auch noch sehr jung, Franzose. Die haben auch noch Michael Storer im Start. Also die haben mit Sicherheit auch Top 10 Ambitionen. Und dann habe ich jetzt irgendwo diese Woche nur eine Überschrift gelesen, die ich so ein bisschen, das war auch so ein Statement, ein bisschen so, in die das noch krasser fand fast als Sexas, der gesagt hat, ja klar fahre ich GC. Lidl Trek fährt für alles zum Giro. Die fahren GC, die fahren Sprints und die fahren auf Etappensiege.
Ah, Giulio fucking Ciccone.
Ja gut, aber ganz ehrlich. Müssen die auch nach dem Frühjahr?
Derek
müssen
West.
Die haben ja Derek G. West, wie er jetzt heißt. Der war letztes Jahr ja auch vorne beim Giro. Allerdings dieses Jahr noch nicht so in der Form. Ne? Letztes Jahr wird er Vierter. Dieses Jahr sind die zwei eher so ein bisschen hinterhergefahren. Deswegen fand ich den Anspruch schon ziemlich hoch, zu sagen, okay, mit den zwei Tagen machen wir jetzt hier GC. Also ich glaube, die können mit einem Top-10-Platz am Ende sehr zufrieden sein, so wie es gerade aussieht.
Aber Sprintzug auf jeden Fall stabil.
Ja, ich finde auch krass, was da Tim Tortenberg an die Seite gestellt wird. Weil wo baust du den einen im Zug, ne? wenn Johnny Milan, Max Walscheid, also die müssen ja schon so eine Treppe aufbauen, dann von Tortenberg über Consoni. Ja. Weiß ich nicht, wen haben die noch mit am Start? Der
Consoni ist doch auch mega klein.
Ja, ja, deswegen sage ich ja. Also da muss, glaube ich, Tim als Erster müsste da fahren. Dann Consoni, dann muss sich Max ganz Max klein Walscheid machen.
Kriegt eigentlich gar keinen Windschatten vorher. Der fährt halt trotzdem von vorne.
Ja, ja, das ist schon so anatomisch auf jeden Fall ein wilder Sprintzug. Aber ich glaube ja, Milan fährt dies Jahr keine Tour. Hat, glaube ich, dann jetzt auch kein weiteres großes Highlight im Kalender dieses Jahr aus seinem Giro. Bei dem lief es nicht ganz so rund dieses Jahr, ne? Also er hat beim Tirreno noch eine Etappe gewonnen, UAE Tour, das war so nicht so dominant, wie man es eigentlich erwartet hätte. So, das war...
Ja, aber auch drei gewonnen, ne?
Ja, aber irgendwie auch so manchmal im Sitzen gefahren und so, das sah auch alles nicht so rund aus, also... Ich bin echt gespannt, wie der jetzt in den Giro kommt. Der hat ja auch jetzt in den letzten Wochen, weiß ich nicht, wie die sich darauf vorbereitet haben, da hat man nicht so den Einblick. Bei den GC-Fahrern, finde ich, da hörst du dann immer, ja, der war in der Höhe, der hat hier ein Trainingslager gemacht. Wie sich eigentlich so die Sprinter vorbereiten, weiß ich jetzt nicht so im Detail. Ich weiß, dass Decathlon ein extra Sprintcamp gemacht hat. Also da waren alle Sprinter der Mannschaft, auch Olaf Keul, mit dabei und ich glaube, Tobias Lund wäre da auf jeden Fall jetzt so mein Pick für die Sprint. Sorry, Basti. Ich hoffe, Van Rysel hat ein pinkes Fahrrad dabei.
Gut.
Gut, damit hast du ihn jetzt eindeutig besiegt, Andi, deswegen müssen wir da jetzt rausgehen.
Ja, was? Gut. Bei den anderen wissen wir es ja nicht so genau, wie die drauf sind. Ne? Der war jetzt bei Frankfurt hat da hinten den Sprint von der Verfolgergruppe gewonnen. Hier nochmal herzlichen Glückwunsch an Gigi Zimmermann, der
stimmt, ja, das hätten wir jetzt
Sieg seiner fast Karriere vergessen. Oder für ihn persönlich größten Sieg seiner Karriere eingefahren hat. Und Eschborn Frankfurt.
Er wollte unbedingt im deutschen Meisterjersey gewinnen und jetzt war nicht mehr so viel Zeit.
Ne? Ich weiß nicht, ich würde auch nie sagen, dass das der schönste Sieg sein kann, wenn man Eschborn Frankfurt gewinnt. Das ist für mich so ein. Ich bin ja kein großer Fan von dem Rennen, wie man weiß.
Ja, also als es noch Henninger Thon war, war auf jeden Fall cooler. Ja, ich glaube, den brauchen wir nichts hinzuzufügen, das können wir aber so stehen lassen. Und herzlichen Glückwunsch noch nach, wo gehen die Grüße? Augsburg, ne? Nach Augsburg gehen die Glückwünsche.
Oder Ulm oder so.
Oder Ulm? Neu-Ulm?
Nee, Augsburg.
Welches Ulm? Das Baden-Württemberg oder Bayern? Sowas.
Augsburg, nichts gelernt mal wieder. Tut mir leid.
Genau, GG. Und damit jetzt gehen wir jetzt rüber, ne? Zum
Live-Schalte Bulgarien.
Ja.
So, ich würde ja Buongiorno sagen. unser Ben live aus Italien ist es nämlich nicht, deswegen heißt es auch nicht Buongiorno. Und erste Frage an unseren Ben geht raus vom Giro-Startort, wo er heute ganz brandheiß vor 2-3 Stunden gelandet ist. Weißt du, wie man in Bulgarien Hallo sagt?
Natürlich nicht.
so weit ist es noch nicht gekommen.
Ich war natürlich jetzt die letzten 6 Wochen nur mit Italienern unterwegs, deswegen bleibe ich beim Buongiorno. Das passt auch, finde ich, besser zum Giro.
Ich denke auch, ja. Ich denke, wir werden das alle im Laufe der nächsten 4-5 Tage rausfinden und dann in unsere nächste Folge einbauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir können auch gleich aufklären. Ben hat Mediaverbot über den Giro. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt Folge und nachher wieder Update, weil Red Bull Bora Hansgrohe muss Giro bestmöglich zu Ende bringen und alle sollen sich konzentrieren.
Aber ganz kurz, hast du wirklich Mediaverbot?
Nein, aber es wird halt, es ist schon jetzt schon die Marschrichtung, dass wir uns voll und ganz aufs Rennen und auf die Recovery konzentrieren und dann nicht noch jeden Ruhetag 3-4 Podcasts machen sollen. Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass unsere Leader da natürlich auch extrem gefragt sind und dann die Anfragen wahrscheinlich ein bisschen zu häufig kommen.
Okay, aber wir haben ja gerade schon festgestellt, oder ich, dass es mittlerweile Einzelzimmer gibt bei Grand Tours. Das ja, war ja zu der Zeit, als Andi und ich noch unterwegs waren. Ich war das nicht der Fall. Da hatte man Glück, da sind dann noch 9 Fahrer gefahren, hatte man Glück, wenn man mal der 9. war, quasi, mit dem Einzelzimmer.
Das haben wir ja sonst auch immer mit 7 Fahrern, aber ich kann dir eins sagen, in meinen jetzt fast 6 Jahren war ich noch nie der 7. Fahrer.
Das ist gut.
Also von daher ist das jetzt ungewohnt, aber geil auch irgendwie mal so ein bisschen entspannt Einzelzimmer. Und ich kann sagen, jetzt nachdem wir auf dem Teide natürlich auch in so kleinen Cottages waren, die zum Höhentrainingslager da uns bereitgestellt wurden, ist es eine gelungene Abwechslung, hier ein bisschen mehr Platz zu haben.
Da übrigens, wir hatten früher einen Teamkollegen, einen Tscheche, der hat alles dafür gegeben, damit er der 7. oder der 9. Mann ist im Team. Selbst wenn wir 8 waren, hatten wir dann irgendwie 2 Einzelzimmer, weil der hat so dermaßen nach Knoblauch gestunken immer, weil er irgendwie am Tag ein paar Knollen gegessen hat. Das war echt eklig und da gab es dann eine freiwillige Zuordnung.
Ja, ohne Scheiß, das ist ja manchmal wirklich, man kann sich das ja nicht so richtig aussuchen und es ist schon auch speziell, ne? Wenn man überlegt, das ist ja, jetzt im normalen Job, wenn man da mit seinen Arbeitskollegen immer so lange auf dem Zimmer ist, da kann ich mir schon vorstellen, dass da manchmal es ein bisschen zu Reibereien kommt. Mit mir natürlich nicht, mit mir hat keiner Reibereien, aber es soll sowas gehen, es soll sowas geben.
Ist ja, also, keine Ahnung, ist halt schon auch irgendwie so jetzt fürs Hygieneprotokoll und so weiter, sollte sich jemand mal was einfallen, schon auch ein bisschen sinnvoll, ne? Deswegen, ja, wer sich's leisten kann.
Das ist der Hauptgrund, glaube ich, dass halt alle immer natürlich in den Grand Tours mit Krankheiten zu kämpfen haben und wenn man da natürlich von Anfang an halbwegs isoliert ist, dann ja, senkt man das Risiko schon extrem. Da gebe ich dir recht, also, ist schon gut.
Ja, sag doch mal, gib erstmal kurz einen Eindruck, wie geht's dir? Wie ist die Form? Ich glaube, aus letztwöchigen WhatsApp-Nachrichten entnehmen zu können, die ist nicht zu schlecht. Wie ist die Einstellung?
Ja, ich meine, Tour auf die Alps war natürlich schon super für uns als Team mit Giulio, dass er da gewonnen hat. War für mich auch extrem cool, dass ich da meinen Anteil zu beitragen konnte. Da war es extrem gut. Danach, muss ich sagen, war ich echt ganz schön kaputt, auch im Training. Also die letzte Woche zu Hause war ich echt am Limit ein bisschen. Pünktlich zur Abreise sind meine Beine jetzt aber wieder gut geworden. Gestern bin ich mal gute 10 Minuten gefahren und bin jetzt dementsprechend ganz motiviert und selbstbewusst für den Giro. Und ja, wir haben halt hier auch ein extrem gutes Team am Start, ne? Mit unseren beiden Leadern Jai und Giulio. Können wir, denke ich, schon richtig weit kommen und mal sehen, wie wir die Karten hier spielen können.
Ben Zwiehoff, auf jeden Fall guten Giro-Rekord.
Das ist aber sehr niedrig gestapelt, auf jeden Fall, Ben. Sehr niedrig gestapelt.
Ja, jetzt soll ich denn machen? Der Druck ist eh schon hoch, dann brauche ich ja nicht noch künstlich erhöhen.
Nee, das machen wir, das machen wir. Oder haben wir jetzt schon gemacht?
Ja, das letzte Mal, als du da warst, seid ihr mit diesem geschwungenen goldenen Ding nach Hause gefahren am Schluss.
Das war extrem cool, ja. Würde ich auch durchaus nochmal machen wollen. Also ist jetzt nicht so, dass ich da Nein sagen würde, wenn mir das einer anbietet. Aber ich weiß auch genau, wie hart das beim letzten Mal war, wie, wie knapp das beim letzten Mal vor allen Dingen auch war. Da haben wir das Ding auf der 20. Etappe mehr oder weniger geholt. Also das war jetzt nicht for free. Und ja, ich denke mal, dass natürlich die Erwartungen auch durchaus da sind, aber ja, wir sind hier nicht der Top-Favorit. Jonas Vingegaard ist auch am Start und der, denke ich, wird auch erstmal als Top-Favorit erstmal gehandelt und danach schauen wir mal, was wir dann dazu beitragen können.
Ja.
Wirst dich vielleicht freuen. Letztes Mal 20. Etappe, ich habe es noch sehr gut in Erinnerung. Ich stand nämlich nebendran und auf der letzten harten Bergetappe habe ich das wieder vor.
Ah, geil.
Vielleicht von die Maskottchenkräfte können vielleicht was bewegen.
Habe ich nichts gegen. Also kannst du gerne jetzt hier mal so als Statement droppen. Ich unterschreibe das. Wenn das klappt, dann machen wir ein Fässchen Möd auf. Welche Stage ist es denn diesmal? Auch wieder 20?
Ja. Ich glaube 19 ist die letzte so richtig harte. Diese Allege mit Passo Giao.
Ja, okay. Weiß ich Bescheid. Braucht man ein gutes Bein, sage ich jetzt
Freitag,
mal so voraus.
Glaube ich. Ja. Ja, wie sehr hast du dich jetzt... Ich muss mal Andi zu Wort kommen lassen hier. Ich glaube, er will was sagen. Aber er setzt ihn mal spät ein. Man,
da musst du immer noch gute Beine haben. Immer noch.
Ja.
Aber du meintest gerade, du warst ziemlich kaputt nach Tour of the Alps. Wie hast schon gehört, wie es dein Teamkollege verkraftet hat? Weil der meinte ja noch irgendwie in einem Interview während dem Rennen, dass er noch gar nicht so in Topform ist, sondern sich noch bessere Beine erhofft jetzt nach der Tour of the Alps.
Ja, ich habe ihn heute natürlich schon gesehen und der war ganz happy, der sah ganz glücklich aus. Ich glaube auch, dass Julio nochmal ein Top-Up-Camp gemacht hat. Von daher dürfte das schon passen, glaube ich. Also,
erklär mal kurz, was das ist.
Er war nochmal in der Höhe halt. Ich bin gar nicht so sicher, wie das Setting genau war, aber ich meine, er wäre nochmal in der Höhe gewesen. Und da geht es dann nochmal darum, den Effekt natürlich vom Höhentrainingslager, den man haben möchte, nochmal ein bisschen zu verlängern. Deswegen gehen manche halt vor den Grand Tours in der akuten Phase dann nochmal, weiß ich nicht, 7 Tage in die Höhe. Ich habe es bisher noch nie gemacht, weil ich einfach ja meistens eh schon so im Arsch bin nach diesem Vorbereitungsrennen, dass die Recovery vor so einer Grand Tour dann doch nochmal ein bisschen wichtiger ist.
Weißt du, wo er war? War auf Teneriffa oder irgendwo?
Nein, in Alpen irgendwo.
Ah, okay.
Also, das war alles, aber auch schon länger geplant, glaube ich. Ich musste das mal morgen evaluieren. Ich frag mal nach morgen.
Nicht nochmal 10 Stunden Flieger dazu einbauen, ne?
Ja, das ist ja das, genau. Der Teneriffa ist natürlich auch immer, das war richtig cool jetzt zweimal, aber die Anreise und so weiter ist natürlich schon echt extrem aufwendig. Und ja, wenn da direkt 2 Travel Days dann nochmal verloren gehen vor der Grand Tour, dann ist es, denke ich, auch nicht optimal. Also da muss man immer eine gute Balance finden aus Regeneration und dann halt noch den Effekt, den man vielleicht sich noch holen kann.
Wie
gut,
sehen
ist
denn
jetzt natürlich auch wetterbedingt, dass man im Frühjahr eher nach Teneriffa geht und jetzt mittlerweile, glaube ich, gibt es in den Alpen auch schon den einen oder anderen Ort, der
ja,
attraktiv ist.
Ja, auf jeden
ist.
Fall. Ja, ich will es hoffen. Wir sind ja jetzt in 3 Wochen oder in 2 Wochen auch in den Alpen. Wäre schon ganz gut, wenn da auf den Pässen das Wetter halbwegs ist.
Ja, hoffe ich auch. Ich bin ja auch in der Zeit 2 Wochen in Italien.
Ja, aber du
nicht die
sitzt
ganze Zeit
jeden
beim
Tag
Rennen, aber
5 Stunden auf dem Fahrrad.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Aber ja, dann drücken wir uns beide mal gegenseitig die Daumen, dass das Wetter passt.
Aber jetzt mal hier so direkt so eine taktische Frage, ne? Wer ist denn bei euch der Kapitän? Habt ihr 2? Habt ihr 1? Entscheidet das? Und wird das noch gewürfelt?
Da wird nichts gewürfelt. Wir haben 2 Co-Leadership, wie bei der Vuelta auch. Jai und Julio haben sich da schon gut ergänzt. Da hat es nicht ganz fürs Podium gereicht. Das versuchen wir jetzt natürlich nochmal einen Ticken besser zu machen. Und ja, also im Prinzip ist es die gleiche Taktik, die wir letztes Jahr bei der Vuelta auch schon hatten.
Gut, Julia hat sich natürlich über den Winter jetzt auch nochmal stabil verbessert, guten Schritt gemacht. Jai Hindley natürlich irgendwie Giro-Spezialist, fühlt sich, glaube ich, sehr wohl in Italien. Ja. Einmal Zweiter, einmal Erster gewesen im GC. Mittlerweile auch schon fast alter Hase. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen mit Giulio, der dann echt super jung ist. erste Mal eine Grand Tour irgendwie, ja gut, du sagst, sie sind die Vuelta schon so gefahren, also das zweite Mal eigentlich schon eine Grand Tour auf GC so richtig fährt. Aber jetzt natürlich ganz andere Erwartungen dahinter und eine volle Mannschaft. Du sagst, ihr habt auch keinen Sprinter dabei. Das ist wirklich voll auf GC ausgelegt, ne?
Ja, ja, volle Kanone. Also da, wir haben jetzt als Überraschungsgast, das wurde genau. Heute announced, noch ja. Nico Denz am Start, Nico Baller, der ja, uns da, glaube ich, ganz gut nochmal ergänzt und unserem Team nochmal extrem gut tun wird.
Wer ist denn rausgeflogen?
Ich glaube, gar keiner. Also das war so ein, hatten, glaube ich, für den letzten Platz, der war generell vakant. Nur war halt dann auch für uns nicht klar, wer den jetzt am Ende übernehmen wird. Ich wusste es auch nicht. Also, und dann war es natürlich eine coole Überraschung, da jetzt mit Nico zu fahren, weil auch er letztes Jahr auch bei der Vuelta dabei war. Der Vibe letztes Jahr war extrem cool. Und ja, wir haben mehr oder weniger dann echt so eine Kerngruppe, die jetzt schon viele Rennen auch zusammengefahren sind. Und von daher war das extrem schön jetzt, auch ihn mal heute wiederzusehen. Habe ihn seit Mallorca nicht mehr gesehen. Da, ja, da wird was Gutes entstehen, glaube ich, in den nächsten Wochen.
Vor allem der, also gewinnt ja auch mal manchmal noch so auf dem Weg irgendwie noch eine Etappe oder zwei, ne? Also wo man
dann nicht rechnet.
Ja. Teilen auch gutes Pflaster für Nico Denz, ja.
Ja. Ja, schadet auf jeden Fall auch nicht. Würden wir, glaube ich, auch alle unterschreiben, wenn er das nochmal hinkriegt. Also... Ja, es bringt halt einfach, unser Team ist, glaube ich, extrem ausgewogen, das muss man schon sagen. Und da haben wir für jedes Terrain jetzt echt genug Leute auch dabei. Und wie du auch schon sagst, auch die Chance, auch mal hier und da noch eine Etappe abzuschießen vielleicht, das nimmt natürlich auch ein bisschen Pressure von Giulio und Jai runter und so. Ich glaube, das ist schon echt sehr, sehr ausgewogen und gut jetzt.
Aber ist es auch so ein Ziel vom Team, dass ihr auch auf Etappen gehen dürft, wenn es passt? Oder ist es eigentlich so wirklich so ein einzelner Fokus, Gesamtwertung und wenn beim Vorbeifahren quasi so ein Sieg rausspringt, ist das schön, aber man hat es jetzt nicht als direktes Ziel.
Ich glaube, das Zweite, was du sagst, ist eher der Fall. Also wir werden schon einen vollen Fokus natürlich auf die Gesamtwertung haben und wenn dann nebenbei wir taktisch noch die Chance haben, irgendwo hier und da noch mitzuspielen um Etappensieg, dann nehmen wir das mit. Aber ich glaube, dass der volle Fokus natürlich auch mit unseren beiden Top-Leadern da auf GC ist.
Wie laufen denn jetzt so die nächsten Tage bis zum Start ab? Habt ihr euch gibt es im Vorfeld schon Vorbereitungsmeetings, was Strecke und so weiter angeht, oder fängt das jetzt erst an?
Das ist, glaube ich, relativ individuell von Team zu Team. Ich kann sagen, dass wir alle die Strecke genau kennen, weil wir mehrere Meetings dazu schon hatten.
Wie läuft das ab?
Das erste Meeting ist dann immer, war relativ lose im Dezember mit allen, die irgendwie so in Frage kommen, vielleicht für ein Giro noch, dann halt kurz nachdem die Strecke announced wurde, dass man zumindest schon mal einen groben Überblick hat. Und dann wird das im Laufe der Zeit mit jedem Trainingslager manchmal noch ein bisschen konkreter. Und wir haben da eigentlich jetzt, glaube ich, alle einen guten Eindruck bekommen, wie die Strecke aussieht und was in den nächsten drei Wochen auf uns zukommt. Das wird dann sicherlich jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal ein bisschen konkreter. Und ja, und dann ist natürlich jeden Morgen vor jeder Etappe auch noch ein großes Meeting im Bus, wo dann alle Feinheiten nochmal abgestimmt werden. Ich glaube, in den Briefings vor den Grand Tours geht es mehr darum, quasi so ein bisschen Überblick erstmal zu bekommen, was überhaupt ansteht, welche Etappen vielleicht wichtig sind, worauf wir uns fokussieren. Und dann das Feintuning wird dann hier immer vor Ort gemacht. Und ja, ansonsten, wir sind ja jetzt schon spät dran. Wir haben ja quasi Freitag schon Start. Normalerweise hatten wir immer, glaube ich, einen Tag eher, Tag länger Zeit noch nach Anreise.
Ja, dafür habt ihr dann schon wieder frei am Montag.
Ist auch so. Also ist natürlich wahr, dass man da noch einen extra Rest-Day hat. Von daher geht das alles schon, glaube ich, klar so. Und morgen ist, meine ich, schon Teampräsentation. Das heißt, da wird dann noch alles drumherum gemacht, irgendwelche GIFs fürs Fernsehen, Fotoshooting mit dem Veranstalter etc. Das heißt, da ist der Tag auch schon relativ voll getaktet. Nebenbei trainieren wir noch ein bisschen, um die Beine wieder so ein bisschen in Schwung zu kriegen. Ja, und dann geht es eigentlich schon los, ne?
Aber fehlt dir dieser eine Tag, den ihr jetzt nicht habt, also um irgendwie auch anzukommen? Und also ich persönlich kenne es von mir auch, ich brauche auch irgendwie so... Man hat ja so seinen Ablauf, ne, vor so einem Rennen. Wenn dir jetzt dieser Tag fehlt, merkst du das oder ist das für dich so, ja, keine Ahnung, ist jetzt halt so?
Ich bin da nicht so der, ich bin eher ein Freund davon, auch spät anzureisen. Einfach, ja, man ist so in der Bubble ja jetzt lang genug drin, sag ich mal. Also über die 3 Wochen, das darf man auch nicht unterschätzen, mental. Also ich genieße da jeden Tag, den ich irgendwie zu Hause mit meiner Family noch habe, genieße ich das schon. Von daher, für mich passt das. Und ja, wir haben ja immer noch genug Zeit vorm Rennen. Ich denke mal, das wird immer auch wieder, wird auch hier so getaktet sein, dass wir den Großteil der Dinge wahrscheinlich dann morgen erledigen, sodass übermorgen ein bisschen weniger ist. Und wir uns nochmal voll aufs Rennen fokussieren können und dann passt das schon. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, ich hatte auch schon Grand Tours, wo ich das Gefühl hatte, wir waren viel zu lange vorher da. Also ich kann mich an meine erste Vuelta erinnern, da sind wir direkt von Burgos damals. Direkt, weil die Etappe 1 von der Vuelta auch in Burgos war, direkt quasi da geblieben. Dann waren wir, glaube ich, 7 oder 8 Tage noch in Burgos. Und das ist natürlich dann von der Grand Tour schon auch heftig, ne? Also dann ist man erstmal ewig unterwegs und logistisch war das natürlich sinnvoll, aber ja, da ist es zum Runterkommen mental nochmal besser, einfach nochmal abschalten zu können vorher. Das ist ja heutzutage auch nicht ganz unwichtig.
Ja, auch krass. Also ich habe, ich glaube heute oder gestern hat es ja noch mal, gestern wahrscheinlich, hattest du, glaube ich, einen Instagram-Post abgesetzt mit deiner Family und drunter stand dann so, wir sehen uns heute das letzte Mal im Mai. Und dann dachte ich mir so, ja, ach krass, Mann. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, was, wenn du dann so noch dazu vermisse, nimmst, dass wir im April uns auch fast gar nicht gesehen haben, weil ich da schon die ganze Zeit unterwegs war, seit Ende März. Das ist dann schon krass, klar. Also das gehört dazu. Aber ich finde das auch okay, weil ja letztendlich auch schon das zeitlich ein bisschen begrenzt ist. Ich bin jetzt keine 20 mehr. Ich mache das jetzt keine, brauche ich kein Prophet sein. Ich mache das jetzt keine 10 Jahre mehr. Von daher finde ich, kann ich es meiner Frau, meiner Tochter auch immer gut erklären. Und die Kleine, die fiebert natürlich auch mittlerweile mit. Die ist jetzt 3 und die findet das alles ganz, ganz cool noch. Aber ja, sie ist natürlich auch extrem traurig, wenn ich dann mal unterwegs bin. Also das gehört auch dazu. Und ja, wie du sagst, das ist bestimmt was man nach der Karriere dann nicht vermissen wird.
Aber Pellizzotti, nee, nicht Pellizzotti, jetzt sind wir schon wieder bei Pellizzotti. Pozzo Vivo ist doch 43, da hättest du dann noch 10 Jahre Zeit, ne?
Ja, nee, lass mal, ey. Also da glaube ich, zieht mir auch meine Frau dann irgendwann die Ohren lang.
Ja, mit Gravel geht's einfacher. Da bist du immer nur so ein Wochenende weg.
Ja, by the way, muss man ja sagen, da muss ich wieder mal den Hut ziehen vor unserem großen Radsportmanager Fonsi, der jetzt hier auch das Trucker in seine Palmares noch reinschreiben kann mit Lukas Pöstlberger. Das hat mich sehr gefreut. Das war cool.
Jetzt offiziell.
Ich hab dich da mit deiner Champagnerflasche im Ziel gesehen, mit der Rolli am Arm. Es hat mir gefallen.
Genau so.
Ja, mir auch. Mir fehlen jetzt nur noch die Tattoos, so wie Julien Jordi von Decathlon, dass er sich jedes Rennen, was er gewinnt als Sportchefleiter, irgendwo verewigt.
Okay.
Hast du ja jetzt mal einen Anreiz.
Ja.
Ja, weil Tracker auf dem Oberarm.
Ja. Ja, aber ich fand's witzig, weil ich mit Pösti auch bei Alps natürlich noch gesprochen habe. Er war da ja Ambassador für Tour of the Alps und ja, der hat da ein bisschen rumgejammert, dass er nicht trainieren konnte, bla bla bla, den ganzen Tag unterwegs. Habe ich ihm nur geschrieben, ja, Pösti, war dafür, dass du 5 Tage nichts machen konntest, war es ja ganz okay, ne? Also manchmal, ja. Das ist wieder eine Lehre, manchmal ist weniger mehr.
Ja, ja. Die Erfahrung haben wir ja letztes Jahr gemacht. Da ist er nämlich da krank geworden, weil es da so Scheißwetter war. Bei Tour auf die Alps. Da hat er nämlich im Regen rumgestanden, 5 Stunden jeden Tag.
Ja, und jetzt war super Wetter, 20 Grad und Sonne und zack, schon klappt's.
Schon klappt's. Ja,
Ben, wie ist dein erster Eindruck von Bulgarien?
Ja, wir haben noch nicht so ultra viel jetzt gesehen, aber an sich muss ich sagen, hat mich das ja auf den ersten Blick so ein bisschen an Tour of Turkey erinnert damals. Also so ein bisschen von Hotels, sehr all-inclusive, große Hotelanlagen und so weiter. Also ich glaube, das ist so kulturell wahrscheinlich recht ähnlich. An sich ist es aber, glaube ich, ein extrem cooles Land. Also so was so, ich habe mir mal 1, 2 Dokumentationen vorher reingezogen, so Natur und ja, Kultur, Tradition ist hier relativ krass wohl. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird auf den Etappen. Ich hoffe, wir haben mal die Gelegenheit, links und rechts ein bisschen zu schauen, weil ja, am Ende des Tages in Bulgarien war ich noch nie und Ja, da ist es natürlich ganz cool, wenn man mal noch ein bisschen größeren Eindruck so vom Land bekommt.
Ja, erste Etappe, weißt du Bescheid, ne? Kannst dich zurückhalten, kannst Groenewegen immer vorlassen, wenn er vorbei will.
Ich glaube, der hat kein Problem damit, mich zu überholen, wenn ich ehrlich bin. Also, den muss ich nicht vorbeilassen, sagen wir mal so. Aber ja,
das. Aber so richtig los geht's für dich dann erst in Italien, also beziehungsweise es gibt schon mal so die zweite Etappe, geht schon mal ein bisschen berghoch. Aber es sieht noch nicht mega dramatisch aus. Was hast du denn für dich schon so jetzt in deiner Struktur aus den letzten Meetings mitgenommen? Wo musst du in Form sein?
Ja, halt generell natürlich alle Bergetappen. Was in der ersten Woche natürlich für uns auch ein Highlight werden wird, ist die Blockhaus-Etappe, weil Jai da auch gute Erinnerungen hat. Die hat er letztes Mal gewonnen. Mhm. Also ich denke mal, das ist kein Geheimnis, dass da alle GC-Fahrer... ist das. Ja, alle GC-Fahrer da den Fokus natürlich drauflegen. Aber generell geht es, glaube ich, in der ersten Woche gerade für uns Helfer darum, Energie zu sparen, Körner zu sparen, so wie es nur geht. Und ja, halt heil bis zu diesem Zeitfahren zu kommen. So, wenn du da halbwegs fresh noch bist, dann hast du zwei Ruhetage und dann geht der Giro ja in der zweiten Woche dann mit den sehr, 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 sehr schweren Etappen erst so richtig los. Und da müssen wir alle parat sein. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, die Marschroute. Man muss ja echt mit seinen Kräften in den Grand Tours auch immer haushalten und schauen, dass man ja bestmöglich seinen Job erledigt, aber halt dann auch, wenn der Job erledigt ist, an der richtigen Stelle auch spart wieder. Außer man ist GC-Fahrer, dann halt nicht.
Mal so eine Feeling-Frage aus Hobby-Perspektive. So eine Sprintetappe, auf der jetzt, sagen wir mal, nichts Schlimmes passiert. Wie hart ist die für dich?
Die kannst du auch fahren.
Ja, aber also. wie gehst du da ins Hotel nachher? Was hast du da für einen Durchschnittspuls? Wie belastet fühlst du dich?
Ich weiß, dass wir zum Beispiel 22 im Giro mal so eine lange Überführungsetappe am Meer hatten, wo den ganzen Tag Gegenwind war, kein Breakaway, keiner wollte in die Gruppe. Da bin ich mal mit, das war über 6 Stunden, meine ich, da bin ich mal mit 110 Watt nach Hause gegangen. Also das gibt's auch. Also ist super selten geworden, gibt's das nicht mehr häufig, aber so die Sprintetappen, wenn das nicht komplett eskaliert, irgendwie mit Crosswind oder irgendwelchen engen, hektischen finalen Kilometern, dann geht das schon eigentlich ganz klar. Die kann man dann schon auch als zusätzlichen, jetzt nicht Recovery Ride, würde ich jetzt, wäre es ein bisschen übertrieben, aber halt schon auch als Bergfahrer nutzen, um die Beine nochmal ein bisschen zu drehen und halt nicht sich nochmal in den Keller zu fahren, gerade in der zweiten und dritten Woche.
Aber wie viele habt ihr von denen dieses Jahr? Also
nicht so, ja, es sind relativ viele Sprints, aber die sind alle so auch teilweise schwer mit einem Berg in der Mitte und da weißt du selber, wie es ist. Da will wieder irgendein Sprinter abhängen und wird Vollgas hochgefahren. Das heißt, auf dem Papier sind es dann einige Bunch-Sprints, aber am Ende werden die auch hart erkämpft sein. Das Breakaway will beim Giro traditionell auch immer ein Wörtchen mitreden. Von daher, glaube ich, wird es von den ganz leichten Etappen echt nicht viele geben. Vielleicht eine, wenn wir Glück haben, zwei, keine Ahnung, sowas.
Es gibt das auch ist so mein paar, Gefühl. So ein paar kleine Bergankünfte, so mit so nur 4 Kilometern oder 3 Kilometern mal am Schluss, wo so Spritzigkeit gefragt ist. Das ist ja, glaube ich, für euch auch super hart, den Leader dann da halt in Position zu halten, ne? In so Etappen, wo dann auch mehr Leute um den Sieg fahren, es aber halt trotzdem ums GC geht.
Ja, voll. Also umso wichtiger ist, dass wir halt jetzt mit Mick, Gianni und Nico auch gleich 3 Leute haben, die den Job halt super machen können. Und die auch echt bergfest alle sind. Also die haben wir relativ lange auch dabei. Das heißt, ja, da werden wir schon durchkommen damit. Ich denke mal, das wird auch in der Taktik dahinter eine Rolle gespielt haben, gerade für die Finals auch immer noch Leute parat zu haben. Dass nicht ich mit meinen 62 Kilo da gegen irgendwelche 80 Kilo Leute reinhalten muss und dann zwangsläufig teilweise den Kürzeren ziehe.
Freust du dich aufs Zeitfahren?
Eigentlich ja, warum nicht? Also
ist ja immer ein bisschen länger.
Entweder ich habe gute Beine und krieg vielleicht von meinem Trainer auch noch den Auftrag, vielleicht ein bisschen mit Zug zu fahren, dann ist cool. Oder ich bin schon komplett am Sack, dann habe ich einen extra Rest-Day, dann ist auch cool. Also ist eigentlich Zeitfahren ist für mich Win-Win hier in dem Giro. Und wenn man es wirklich mal ganz genau nimmt, sind es 3 Etappen, dann haben wir schon wieder einen Rest-Day. Dann sind es quasi 6 Etappen und dann ist das Zeitfahren schon. Und dann hätte man quasi ja sogar einen Double-Rest-Day. Das heißt vom Prinzip habe ich schon Schlimmeres gesehen in den Grand Tours. Ich bin schon mal 9 Tage am Stück gefahren, das gab es auch schon. Also da haben wir, können wir uns eigentlich fast glücklich schätzen.
Ja. 42 Kilometer, 10. Etappe.
Aber ja, ist für GC-Fahrer natürlich schon auch tricky, ne? Also gerade so ein langes Zeitfahren, da kannst du viel Zeit gut machen, kannst du viel Zeit verlieren, da ist viel Wissenschaft dahinter, also das ist schon auch eine schwierige Herausforderung, würde ich es nennen. That's it.
Wir geben dich frei zum Dinner.
Das mache ich jetzt.
Freuen uns.
Und habe ich heute auch gelernt. Bulgarien, wer das wissen möchte, hat 1 Stunde Zeitverschiebung. Hatte ich auch nicht
auf dem Schirm. Habe ich auch durch dich gelernt heute.
Ja, wusste ich auch nicht. Aber ja, so wird man immer schlauer. Man lernt ja auch was dazu im Besenwagen.
Genau, Besenwagen, der Wissenspodcast.
Der Wissenspodcast ab jetzt. Dann hätte ich mich noch ein bisschen besser vorbereiten müssen, um jetzt hier noch mit Fachwissen über Bulgarien zu glänzen. Das tut mir leid.
Nee, ist nicht so schlimm. Da fahren wir Basti und Andi. Die gehen jetzt ja auch dann noch auf Urlaubstour.
Ja, aber Ultra All Inclusive. Stimmt das jetzt, dass du auch kommst, Basti? Ich habe ja nur Gerüchte gehört, aber...
Ich komme. Aber nur zur ersten Etappe. Ich habe mir einen richtigen Luxusflug von Dortmund gegönnt, gerade heute. Gestern Abend gebucht, Wizz Air.
Geil.
nach Varna.
Nach Varna. Und Donnerstag hin, Samstag schon wieder zurück.
Hast du Fahrrad mit dabei?
Nein. Nein. Das wäre geil.
Ja, warum? Bei dir muss man schon fragen,
stimmt, ob du Rad dabei hast. Du hast recht. Den gönne ich dir.
Ich muss sagen, ich kenn ja Varna tatsächlich nur noch von den ganzen Abi-Fahrten, die es früher gab. Die sind alle immer nach Varna gefahren, zum Goldstrand.
Ernsthaft?
Ja, das war bei uns voll Standard. Da haben alle immer geguckt, wo ist es super günstig und dann immer Varna, Bulgarien.
Ja gut, wenn das von aus Dortmund schon immer so eine Linie gab, dann liegt das natürlich nah.
Ja, und da ist wohl Partyurlaub relativ bekannt, sag ich mal, in Deutschland. Also,
wir waren in Rimini, das ging auch gut.
Ja gut. Er ist ähnlich, ja, nur halt
Basti, als du Abitur gemacht hast, da war in Rimini auch noch was los.
Nee, kann ich nicht bestätigen.
Rimini.
Ja, so in den 80ern war das angesagt.
In den 80ern, ja.
Ja, gut. Okay. Bei uns 2012 Abitur war es noch Varna in Bulgarien, was beliebt war.
Also ich habe ja kein Abitur gemacht, aber ich war natürlich auch schon auf Abiturreisen dabei, während der Vuelta Catalunya immer in Lloret de Mar, wo meistens der Prolog war. Da war es so mittendrin im Geschehen und da war ja noch die Zeit, wo man den Sport noch so semi-seriös genommen hat, gerade wenn am nächsten Tag ein Prolog ist. Gab auf jeden Fall einige, die sich unter die ganzen Schülerinnen, da muss man schon drauf achten, dass man Schülerinnen sagt.
Das sind ja richtige spicy Topics hier.
Ey, yo, also.
Ja, Ben, das ist noch ein anderer Radsport, den hast du nicht mehr kennengelernt.
Das gibt's heute, also das kann ich jetzt hier mal ganz klar sagen im Besenwagen, das gibt's heute nicht mehr.
Nee, kein kurzer Ausflug jetzt nochmal, Donnerstagabend nach Varna.
Ich glaube, das ist, selbst wenn man es wollte, wäre es, glaube ich, ein bisschen zu weit. Nein, das gibt's heute nicht mehr, also das kann man sich nicht mehr erlauben, leider.
Leider.
Ja, was heißt leider, aber also der Sport ist so hart und so schwer geworden, dass man hier wirklich echt jedes bisschen Recovery nutzen muss, was geht.
Dass man wirklich ehrlich fokussiert ist.
Du, Ben, der war früher genauso schwer und genauso hart, nur wir waren ein bisschen langsamer unterwegs, weil wir eben die anderen Belastungen nebenbei noch hatten.
Ich kann dir sagen,
lass uns mal so stehen.
Da haben auf jeden Fall auch einige den Abend vorher immer noch V2 Max Training gemacht.
Ja, okay. Ich kenne sogar einen, der hat sich extra gemeldet, um bei der Katalonien-Rundfahrt mitzufahren, damit er nochmal am Abend vorher nach
Lloret kann.
Nach Lloret de Mar kann.
Das war wirklich so wichtig. Ey, das ist wirklich, da bist du da irgendwo hingegangen und da war einfach ein überall Radsportler. Gemixt mit irgendwelchen Abiturientinnen aus auf Deutschland.
Ja, aber das kann man sich heute echt nicht mehr und vorstellen. Also das gibt's nicht mehr.
Ist jetzt auch nicht gegendert von Paul.
Nee, da ging es um das Thema Frauen in dem Fall. Ja.
Okay. Da halte ich mich raus. Da halte ich mich raus.
Gut. Nicht, dass hier wieder Stress gibt, wie beim Andreas.
Gut. Ben, wir sehen uns von der Seite am Freitag.
Wir
sehen uns in den Alpen von der Seite.
Danke, dass ich hier nochmal zu Wort kommen durfte vorher. Das war eine gute Überraschung. Habe ich mich gefreut.
Ja. Spontan, wie immer.
Bevor es ins Embargo
geht. Ja, hat doch alles geklappt.
Dann genießt deinen Urlaub da unten und die Medienpause.
Ja, ich versuch's bestmöglich. Ich glaube nicht, dass das wirklich Urlaubcharakter hat, aber mal sehen.
Du kannst in 3,5 Wochen kannst wieder berichten.
So machen wir das. Definitiv. Tipptopp.
Danke dir.
Ich danke euch.
Tschüss. Ciao.